Myokardszintigraphie, Wertigkeiten der Diagnostik, in der KHK-Diagnostik. Ich möchte Ihnen einen Fall präsentieren, der vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber trotzdem interessant ist. Machen Sie sich ein Urteil. Ein Patient mit 62 Jahren und bekannter koronarer Herzerkrankung, 2002 hat er einen Nicht-ST-Hemmungsinfarkt hinter sich gebracht und ist damals dilatiert worden an der rechten Kranzarterie an der LAD. Bis 2012, 10 Jahre lang, ist es ihm gut gegangen, hat dann wiederum stenokardiforme Beschwerden entwickelt und es wurde auch eine Kontrollangiografie gemacht, die ein ausgezeichnetes Stent-Langzeitergebnis in der rechten Kranzarterie und auch im Vorderwandgefäß erbracht hat. Im Jänner 2013 sind Nackenschmerzen bei Belastung aufgetreten. Manchmal auch in Ruhe, manchmal ein bisschen Ausstrahlung in die rechte oder linke Schulter. Und es wurde damals vom niedergelassenen Arzt die Antiangenöse-Therapie umgestellt. Eine wesentliche Besserung hat sich nicht eingestellt. Und er wurde dann Mitte 2013 zu einer neurologischen Begutachtung geschickt. Die Konsequenz war ein MR der Halswirbelsäule mit deutlichen degenerativen Veränderungen, mit Osteochondrosen. Es wurde eine Infusionstherapie durchgeführt, eine Gleason-Schlinge durchgeführt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Ich habe es nicht gewusst. Da wird der Patient in eine Schlinge gepackt und die ganze Halswirbelsäule gestreckt. Hat auch nicht viel gebracht und die Konsequenz war letztendlich das, dass der Patient zur Rehabilitation, zur kardiovaskulären Rehabilitation zugewiesen worden ist. 62 Jahre, der kardiopulmonale Status unauffällig. 175 cm, 95 Kilogramm, nicht gerade schlank. Die Antiangenöse-Therapie nicht sehr ausgeprägt mit einem 5 Milligramm Concor pro Tag, Thromboase und Cresto abends. Im Labor hat es gut ausgeschaut, die Lipide im Normbereich, nüchtern Blutzucker war leicht erhöht, das Ente-Pro-BNP ebenfalls im Normbereich, also nicht wesentliche Auffälligkeiten. Was würden Sie sich wünschen von dem Patienten jetzt als erstes?
Gut, das kann abgestimmt werden.
Okay, Ergometrie ist sicherlich eine Sache, die anzustreben ist, keine Frage. Wir haben einen Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung, wir haben einen Patienten mit Genickschmerzen, mit Nackenschmerzen, was unspezifisch ist, manchmal belastungsabhängig, hat aber auch in der Anamnese ein bisschen eine Zunahme der Beschwerden beschrieben. Thoraxröntgen erwarte ich mir nicht wirklich viel, weil pulmonale Problematik dürfte nicht vorliegen, vielleicht die Herzgröße, aber ich glaube auch, das ist in Zeiten der Echokardiographie fast obsolet. Basisdiagnostik, das Elektrokardiogramm, sicherlich was Entscheidendes, das wir noch nicht beurteilt haben. Das ist sicherlich das einfachsten Dinge, die durchzuführen sind. HWS-Röntgen und Sonographie der Schulter beidseits. Okay, wenn man in der Annahme ist, dass das wirklich ein lokales Problem ist, nichts mit KAK zu tun hat, dann kann man das durchaus durchführen. Es gibt aber bereits ein MR. Die Therapie inklusive der aggressiven Therapie mit Aufhängern hat eigentlich nichts gebracht. Und die Echokardiographie ist sicherlich auch was anzustreben ist, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Basisdiagnostik ist nach wie vor nochmals das EKG. Ja, wir haben ein EKG mit einem normalen Sinusrhythmus, ein Linkslagetyp, unauffällige Repolarisation, regelrechte R-Progression über der Vorderwand. Also wenn man sagt, das ist ein Patient, der beschwerdefrei ist, dann ist das einmal ein, würde ich sagen, beruhigendes EKG. Leider Gottes haben wir einen Patienten allerdings mit KHK und Beschwerden, was auch immer das sein mag. Was wünschen Sie sich jetzt? Ja, bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Echokardiographie on top, keine Frage. Sicherlich für mich wäre es auch das Entscheidende, die Echokardiographie. Ich würde nie jemanden aufs Fahrrad setzen, ohne den echokardiografiert zu haben als Internist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das auch in der Praxis, dass ich alle echokardiografiere, bevor ich sie ergometrie. Ist ein gewisser Sicherheitsfaktor für den Patienten, aber natürlich auch für mich. Also die Echokardiographie steht hier sicherlich im Vordergrund und in weiterer Folge natürlich auch dann die Ergometrie. Keine Frage, das ist ganz was Entscheidendes, vor allem bei diesen Patienten mit dieser unklaren Diagnostik und der bekannten KHK. Gut, Echokardiographie kann ich Ihnen bieten. Normale Linksventrikelfunktion, normale Dimensionen der Herzhöhlen, normale Wandstärke, diastolische Funktionsstörung Grad 1, hat eine KAK, ist nichts Überraschendes, Klappen morphologisch und funktionell unauffällig. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation mit normalem EKG, mit einem unauffälligen Herzultraschall, aber einem Patienten mit Beschwerden. Wäre er beschwerdefrei, hätte er gute Prognose. Er hat aber Beschwerden, die nach wie vor nicht zuordnenbar sind. Sie haben wieder die Wahl. Was würden Sie sich wünschen? Ja, Sie sind in der richtigen Sitzung, wie ich bemerkt habe. Einerseits Ergometrie, sicherlich auch eine Sache, die als nächster Schritt zur Verfügung steht in der Diagnostik. Wichtig, natürlich die Myokardscintigraphie mit ergometrischer Belastung. Hier hätten wir zwei Fliegen mit einem Schlag, wenn die Technik und die Untersuchungsmethode zur Verfügung steht. Keine Frage. Wir haben den Patienten ergometriert in erster Linie, obwohl wir die Technik zur Verfügung haben. Er hat eine Leistungsfähigkeit von 60% der Norm gehabt, also nicht wirklich überragend mit 60% der Norm, wenn man sagt 100% Leistungsfähigkeit entspricht dem jeweiligen Durchschnitt. Und ja, das nächste Schritt wurde dann wirklich dann letztendlich die Myokardscintigraphie nochmals mit ergometrischer Belastung durchgeführt. So, zur Myokardscintigraphie. Sie sehen in der oberen Reihe die Stressphase und in der unteren Reihe die Ruhephase in all diesen Aufnahmen. Hier in der kurzen Achse, Sie müssen sich das vorstellen wie bei der Echokardiographie, in der kurzen Achse, hier Vorderwand, Hinterwand, und Sie sehen hier bereits einen deutlichen Defekt im Apexbereich. Schaut man sich die vertikale Längsachse an, so haben wir hier im Vorderwandbereich und hier den Hinterwandbereich, und so ist hier distale Vorderwand apikal, haben wir deutliche Ausfälle, die in der Ruhephase alle wiederum vorhanden sind. Und schaut man sich den horizontalen Längsschnitt an mit Septum und Lateralwand, so ist auch hier apikal hier eine deutliche Abnahme und auch im Bereich der, und auch septal natürlich hier in diesen Bereichen eine Minderperfusion unter Stress und eine Redistribution in der Ruhephase. Das heißt, wir haben eine reversible Ischämie in der distalen Vorderwand apikal und die gesamte Hinterwand. Interessant, der Patient hat Nackenschmerzen mit gelegentlicher Ausstrahlung in beide Schultern, hat das auch bei der Ergometrie gehabt, bei 60% Leistungsfähigkeit war das der Abbruchgrund letztendlich. Elektrokardiografisch war das nicht sehr beeindruckend, muss man sagen, hätte man nicht wirklich auf so eine ausgedehnte Ischämie getippt. Tja, was nun? Okay, klare Vorgabe, natürlich Koronarangiographie. Coronar-CT, Angio plus Calcium-Score, ich weiß nicht, ob wir uns wirklich viel erwarten dürfen. Wir haben einen Ischämie-Nachweis, wir haben eine reversible Ischämie. Ich hätte zusätzliche Strahlenbelastung, ich wüsste vielleicht den Calcium-Score, wirklich Information bekomme ich nicht, weil eine Stenose in der Hinterwand wird wahrscheinlich sein, nachdem die ganze Hinterwand reversibel ist, würde mir das Coronar-CT nicht wirklich weiterhelfen. Vor allem, ich könnte auch dem Patienten, wenn die Diagnostik steht, nicht wirklich helfen, und es wäre ein weiterer Schritt notwendig. Antiangiogenese-Therapie ist sicherlich bei diesem Ausmaß der Ischämie nicht angezeigt. Je größer das Ischämieareal natürlich, desto schlechter die Prognose des Patienten, desto höher die Mortalität. Also in dem Bereich haben wir eine riesige Ischämie nachgewiesen. Thoraxröntgen und HWS-Röntgen sind sicherlich wiederum obsolet, weil vor allem beim Thoraxröntgen keine pulmonale Problematik besteht. Ja, Koronarangiographie wäre sicherlich der zielstrebendste Schritt in der weiteren Diagnostik und in der Durchführbarkeit. Ich kann Ihnen auch eine Koronarangiographie bieten. Sie sehen hier in der RAO-Projektion, also von rechts aufgenommen, das Vorderwandgefäß. Ich möchte Ihnen das nur kurz da zeigen, genau, weil man sieht es nicht ganz optimal, aber sehr gut. Es ist hier ein Stent implantiert worden in der LAD, das ist das Vorderwandgefäß, das hier ist das Seitenwandgefäß. In der LAD ist hier ein Stent implantiert worden, der nahezu vollkommen verschlossen ist. Sie sehen hier die Aufteilung in einen diagonalen Ast, und hier herunter geht die LAD, die ganz flau zur Darstellung kommt und hier bereits endet. Und über Kollateralen sieht man hier Anteile von dem Ramus interventricularis posterior der rechten Kranzarterie bereits. Das heißt, wir haben jetzt einmal überraschenderweise hier einen mehr oder weniger funktionellen LAD-Verschluss. Aber ich biete Ihnen auch die rechte Kranzarterie und das, was sich hier zeigt, ist eine hochgradige 99-prozentige Stenose im mittleren Abschnitt der rechten Kranzarterie, die für die Beschwerdesymptomatik des Patienten, die Nackenbeschmerzen, die mit der Glyphosomschen Schlinge behandelt worden sind, höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich ist. Wir haben natürlich jetzt eine Situation, wo der Patient echokardiografisch einen normalen Ventrikel hat und ein verschlossenes Vorderwandgefäß nach Stentimplantation im Bereich des Stents, die LAD eigentlich ein dünnes Gefäß. Und wir haben die Situation einer 99-prozentigen hochgradigen RCA-Stenose im mittleren Abschnitt. Also die Myokardszintigraphie hat uns einmal absolut das Richtige gezeigt und den richtigen Weg gewiesen. Die Konsequenz aus dieser Befundkonstellation wäre und war für mich auch am Tisch, dem Patienten die Operation nahezulegen. Habe ich ihm auch gemacht und wir haben auch uns dazu geeinigt. Warum? Die LAD zu rekanalisieren und zu intervenieren bei einem Stentrezidiv, das so hochgradig ist und bei dem dünnen Gefäß, wäre prognostisch nicht sehr günstig. Die rechte Kranzarterie zu intervenieren, wenn da was passiert, ist auch die LAD minder versorgt und ist ein riesiges Ischämieareal und die Gefahr für den Patienten sehr groß, dass was während der Intervention passiert, wenn das Ganze geplant ist. Die Situation hat sich anders entwickelt. Insofern anders entwickelt, dass er am Angiografietisch noch während der Diskussion plötzlich heftigste Nackenschmerzen bekommt, mit Ausstrahlung in beide Schultern bekommt und im EKG über der Hinterwand zu heben beginnt. Somit war man in der Situation, er und ich, dass wir hier noch doch was tun müssen, obwohl wir beide nicht wollten oder vor allem ich nicht wollte. Und letztendlich ist das Ganze auch gut ausgegangen und es wurde hier in die hochgradige RCA-Stenose akut der Stent implantiert. So hat sich aus einer stabilen Angina pectoris-Symptomatik während der Angiografie doch eine sehr instabile Situation entwickelt und ein akutes Coronarsyndrom entwickelt, das letztendlich dazu gezwungen hat, doch akut was zu tun und nicht mehr den Patienten hintanzuhalten oder dem Chirurgen zuzuweisen. Und es ist auch gut gegangen. Schauen wir uns die Guidelines von 2013 an, von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft für die stabile Angina pectoris-Symptomatik. Wir reden von der stabilen Angina pectoris-Symptomatik, wo auch die Myokardszintigraphie sehr wohl eine Rolle hat. Nicht von einem akuten Coronarsyndrom, nicht von einer de novo Angina pectoris-Symptomatik, wir reden von der stabilen Angina pectoris-Symptomatik. Und hier ist das EKG nach wie vor mit einer Klasse 1C-Indikation angeführt, also als Basisdiagnostik angeführt. Auch das Thoraxröntgen hat interessanterweise noch einen Stellenwert, wobei das in der kardiovaskulären Diagnostik eigentlich kaum mehr der Fall ist, außer Sie haben den Verdacht für eine pulmonale Problematik, aber dann sind wir wieder weg von der kardiovaskulären Problematik. Und die Echokardiographie, sicherlich ein Tool, das extrem hilfreich ist, sehr große Aussagekraft hat, nicht invasiv ist, rasch durchführbar ist und hat somit einen hohen Stellenwert natürlich in der Diagnostik bei Patienten mit Koronarherzerkrankung und mit stenokardiformen Beschwerden. Schaut man sich die Diagnostik der KHK an und die Sensitivität und Spezifität der Untersuchungen, die uns zur Verfügung stehen, so hat die Scintigraphie doch gar nicht so schlechte Werte, was Sensitivität und Spezifität betrifft. Schauen wir uns das für die Ergometrie und für den Exercise-Test, so liegen wir da deutlich drunter. Also mit der Myokard-Scintigraphie haben wir noch ein Tool in der Hand, um hier etwas mehr herauszuholen. In den Guidelines ist interessanterweise die Vortestwahrscheinlichkeit sehr hoch propagiert. Natürlich bei Patienten mit Angina pectoris-Symptomatik haben wir bereits eine höhere Vortestwahrscheinlichkeit, auch wenn die Patienten eine atypische Symptomatik unter Umständen haben. Das heißt, alles, was da so hellrot und hellblau ist, hat eine Vortestwahrscheinlichkeit im mittleren Bereich und die Abklärung ist natürlich indiziert, aber dafür brauche ich eigentlich nicht dieses Zahlenkonglomerat. Und wenn man sich die ganzen Flowcharts, durch die ich sie gar nicht durchführen möchte, da jetzt anschaut, so ist ein entscheidender Punkt einmal die Linksventrikelfunktion in der Echokardiographie, ob die kleiner 50% ist oder ob die normal ist. Wenn sie kleiner als 50% ist und der Patient hat typische Angina, so geht es eigentlich eh direkt zur Koronarangiographie oder wenn es atypische Beschwerden sind, dann zur weiteren Abklärung inklusive natürlich der Myokardszintigraphie, die da große Bedeutung hat. Bei einer normalen Pumpfunktion ist dann der nächste Schritt natürlich die nicht-invasive Abklärung, weil normales EKG, normale Linksventrikelfunktion, stabile Klinik hat an und für sich ja eine gute Prognose und es bedarf dann einer weiteren Abklärung. Und auch hier in den Guidelines ganz klar die Szintigraphie immer angeführt, in Abhängigkeit hier von der Vortestwahrscheinlichkeit, aber Patienten mit einer Angina pectoris Symptomatik oder Stenokardiformen Beschwerden haben eine erhöhte Vortestwahrscheinlichkeit und somit ist hier die weitere Abklärung durchaus indiziert. Ja, Myokardszintigraphie, zwei Dinge, die wesentlich sind, die Belastungsmyokardszintigraphie zum Nachweis der Ischämie, haben wir gemacht, haben wir nachweisen können. Natürlich kriege ich auch Informationen über das Ausmaß der Ischämie. Ganz was Entscheidendes, vor allem für die Prognose des Patienten. Und das Zweite, was von der Szintigraphie vor allem in der Praxis dann auch wichtig ist, ist der Nachweis von vitalem Myokard. Vitales Myokard ist für den Patienten natürlich von Bedeutung. Je besser die Linksventrikelfunktion, desto besser die Prognose. Und mit vitalem Myokard ist der Patient einer Revaskularisation zugänglich und zuführbar. Er profitiert dann von der Revaskularisation und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, warum der Nachweis von vitalem Myokard, vor allem bei koronaren Mehrgefäßerkrankungen mit schlechten Ventrikel, von entscheidender Bedeutung ist. Danke und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Bitte.